Immer wieder und man könnte sagen, immer mehr. Auch wir erleben manchmal Zeiten, in denen unser Glaube, haben wir zumindest den Eindruck, nicht mehr trägt. Irgendwann kommen wir bis zum Ende der Fahnenstange und wissen nicht weiter. Wir erleben Situationen, in denen wir sogar versagen. Und das wissen wir sogar selbst. Ich habe jetzt versagt. Gegen Menschen habe ich gesündigt und gegen Gott selbst. Es sind oft glaubensschwache Phasen, die wir allerdings nicht abwerten sollten. Denn auch glaubensschwache Phasen oder Glaubenskrisen haben einen Sinn in unserem Leben. Denn gerade solche Zeiten des Kampfes können in unserem Glauben zu einer Art Wachstumsknoten werden. Das kennen wir aus der Biologie. Wenn Getreide wächst, gibt es immer wieder einen Wachstumsknoten. Was bringt das? Einem Halm? Stabilität, ganz genau. Das wird nicht so schnell umgehauen. Es hält sich, hat Widerstandskräfte gegen den Wind, Regen und so weiter und so fort. Solche Zeiten des Kampfes im Glauben können also zu Wachstumsknoten werden, weil als gläubige Menschen merken wir da in diesen Zeiten, dass Gott uns doch hält. Er ist da. Er vergibt uns. Er ermutigt uns. Und das macht unseren Glauben stärker. Diese Glaubenserfahrungen, hätten wir das nicht gemacht, wären wir nicht so weit, wo wir jetzt sind. Das sind Schritte nach vorne. Abraham lebte so, dass er entlang seiner Schwierigkeiten und seiner Notlagen wuchs. Sein Glaube entwickelte sich. Denn Gott gab ihm ein Versprechen, er gab ihm eine Berufung und Gott war die ganze Zeit dabei. Er hat ihn nie losgelassen. Aber Abrahams Glaube kam erst dann wirklich zur Reife, als sein Sohn Isaak geboren wurde. Endlich hatte er es erfahren, erlebt, mit eigenen Augen gesehen, in seinem Arm gehalten, seinen einzigen Sohn. Gott hat es doch zur Erfüllung gebracht. Ich habe diesen Sohn doch bekommen. Und daraus zog er Konsequenzen. Er wusste nun mit 100%iger Sicherheit, was Gott verspricht. Das tut er auch. Auch wir, wenn wir glauben, können uns auf Gott verlassen. Und das ist nicht nur eine Erfahrung im Abrahams Leben, sondern das ist eine Erfahrung im Leben eines jeden Gläubigen. Zu allen Zeiten. Glaubenserfahrungen. Sie haben ausgehalten, schwierige Phasen. Sie haben an Gott festgehalten und sie haben es zugelassen, dass Gott sie hat wachsen lassen. Mit dieser Erfahrung geht nun Abraham in den größten Test seines Lebens, in die größte Prüfung, in die größte Glaubensprobe. Also wir können uns das gar nicht ausmalen. Also wenn man das liest, dann denkt man sich, muss das in der Bibel stehen? Was soll das Ganze? Hallo Gott, könntest du dir nicht was Besseres, Schöneres einfallen lassen? Nun steht es dort. Eine drastische, dramatische Glaubensprobe. Hätte Abraham alle die vorherigen Glaubenserfahrungen nicht gehabt, wäre er gleich glatt durchgefallen. Er hätte den Weg nicht angetreten, da Richtung Moria. Er hätte gleich gesagt, tschüss, das ist nichts für mich. Gott fordert unseren Glauben heraus. Er prüft unseren Glauben, wie Abrahams Glauben. Und das wird immer wieder kommen. Da braucht man sich nichts vorzumachen. Glaubensprüfungen, Glaubenskrisen und Herausforderungen des Glaubens werden immer wieder kommen. Eine schöne Perspektive. Warum? Weil dadurch unser Glaube wachsen kann. Das Zweite, kann Gott uns mit solchen Glaubensprüfungen überfordern? Eigentlich habe ich das schon beantwortet. Manche Menschen behaupten aber, Gott könnte unseren Glauben überfordern oder überfordert ihn sogar. Für manche ist das eine Erklärung, warum sie alles hingeschmissen haben. Wie kann ein Gott sowas machen? Ich habe von einem evangelischen Pfarrer gehört oder Pastor, er kam auf die Kanzel am Sonntag und erzählte, an einen solchen Gott, der meine Frau eine solche heimtückische, tödliche Krankheit wie Krebs, der sowas zugelassen hat, an einen solch brutalen Gott kann ich nicht glauben. Und dann stieg er von der Kanzel und die ganze Gemeinde saß dort wie begossene Pudel und wussten nicht, was sie tun sollten. Manche Menschen sagen, Gott hat mich überfordert. Das darf er nicht. Aber das sagen nur diejenigen, die Gott nicht wirklich kennen. Ich weiß, ich kann mich nicht mit der Situation dieses Pastors vergleichen. Aber die Bibel sagt uns klar, und wir haben genügend Beispiele in der Bibel, aber auch im Leben, in der Kirchengeschichte, dass es Menschen immer wieder gibt, die die schlimmsten und die schwierigsten Glaubenserfahrungen machen und sie überstehen. Und hinterher sind sie nicht nur ein gutes Beispiel für andere, sondern sie können sie in ihrem Glauben stärken. Aus ihren Erfahrungen heraus, das sind die besten Seelsorger. Menschen, die aus bestimmten Erfahrungen heraus, die sie gemacht haben, anderen, die gerade ähnliche Erfahrungen machen, helfen können, weil sie da drin nicht zerbrochen sind damals, weil sie erlebt haben, Gott hat sie durchgetragen. Gott überfordert uns nicht. Das sagt uns die Bibel. Es hört sich zwar ein bisschen steil und komisch an, es ist aber so. Okay, da könnte jemand sagen, Abraham war auf einem ziemlich hohen geistlichen Niveau. Auch die ganzen Glaubenshelden, die wir vielleicht kennen. Er war kein Anfänger. Deswegen konnte Gott ihm so viel zumuten, mehr als jedem anderen von uns. Ja, die Herausforderung für Abraham war riesig. Es war unmenschlich, das kann man so sagen. Das war unmenschlich. Wem kann man sowas zumuten? Stellen wir uns das vor. 25 Jahre gewartet auf den Sohn. Der Sohn ist vielleicht jetzt so um 10 Jahre alt und dann kommt Gott und sagt ihm sowas. Er hat diese ganzen Jahre auf den einzigen Sohn sowas von aufgepasst. Immer im Auge behalten. Wie man so sagt, aufgepasst wie auf seinen Augapfel. Bei jedem Zähnchen, das er schon als kleines Kind bekommen hat, hat er mitgezittert und mitgelitten vielleicht. Und jetzt hörte er von Gott, dass er diesen einzigen Sohn opfern sollte. Welche Spannungen musste er durchleiden? Also das können wir uns gar nicht ausmalen. Opfern, also nicht nach dem Motto, ich bringe ihn wie die Hanna aus dem Alten Testament zum Tempel, damit er Gott dann dient irgendwann, wenn er erwachsen wird, sondern hier heißt es, schlachten und verbrennen. Es gibt Religionen bis heute, die das tun, auch zur Zeit Abrahams. Israel war umgeben von solchen Religionen. Abraham hat sich nicht verhört. Das meinte Gott so, als er sagte, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Gott meinte das wörtlich so. Er sagte ihm ganz deutlich, was er von ihm will. Ich kann mir vorstellen, meine Lieben, dass Abraham zu diesem Zeitpunkt der einsamste Mensch auf der ganzen Erde war. Er fühlte sich von allen verlassen. Wir merken das auch daran, er hat keinem davon erzählt. Seinem Sohn sowieso nicht, aber auch den Begleiter nicht. Ich gehe davon aus, keinem anderen. Er sagte, wir machen einen Ausflug, machen ja, Picknick und bei der Gelegenheit bringen Gott ein Opfer dar. Abraham entschied sich, bevor sie losmarschiert sind, seinen Sohn loszulassen. Was hat er getan? Er hat doch damit seine ganze Zukunft losgelassen. Da kam schon wieder die Sache mit der Verheißung. Aus dir soll ein ganz großes Volk werden, so zahlreich wie die Sterne am Himmel oder wie Sand am Meer. Was hat er für Kämpfe gekämpft? Aber er hat so lange gelernt, Schritt für Schritt Gott zu vertrauen. Er sagte sich schon, jetzt kenne ich diesen Gott, der mich doch liebt. Er hat alles erfüllt. Aber nun, diese ganzen emotionalen, geistlichen und geistigen Grenzen, an die er jetzt gestoßen ist, mussten furchtbar sein. Und wir kommen auch manchmal an solche Grenzen in unserem Leben. Da denken wir uns, hallo, Gott, das greift nicht mehr in meinem Leben. Ich bin dir dankbar für alles, was du für mich bis jetzt getan hast, womit du mich beschenkt hast. Du hast mich gerettet, du hast mich getröstet, du hast mich ermutigt, geleitet. Soll das alles jetzt nicht stimmen? Auf einmal wird alles in Frage gestellt oder wie? Das nennen wir Glaubenskrise. Wir verstehen Gott nicht. Und wir verstehen auch seine Pläne nicht. Und wir verstehen nicht, was soll diese Geschichte gerade jetzt, die ich durchleide oder durchlebe, was soll sie für mich? Persönliche Glaubenskrise. Ob das die Ehe ist, die wackelt, oder vielleicht ein geliebter Mensch plötzlich stirbt, oder wir haben einen ganz großen Misserfolg. Wir verstehen die ganze Welt nicht und Gott nicht. Gott fordert mich heraus. Und solche Teststrecken sind für uns manchmal wirklich zu schwer. Sie erscheinen uns so und sie sind es so. Und wir würden alleine das nie schaffen, ohne einen großen Schaden davon zu nehmen. Aber, das kann man so sagen, Gott sei Dank, dass es Menschen gibt, die an Gott glauben, die das Gott abgeben können und sagen, ja, alleine schaffe ich es nicht, aber Gott, ich vertraue dir. Auch wenn ich momentan keine Ahnung habe, wie kann sich das positiv für mich entwickeln. Abraham hat also hier weiter geglaubt. Sein Glaube hat eine gewisse Schallgrenze überschritten, kann man so sagen. War ganz tief in seinem Herzen verankert. Aber jetzt, in dem Moment, wo er sich auf den Weg gemacht hat, glaubte Abraham Gott restlos. Das muss man so fettgedruckt denken und sagen. Er glaubte Gott restlos. Er ist einfach hingegangen. Er wusste, wenn Gott etwas sagt, dann muss das irgendwie richtig sein. Ich verstehe es nicht, aber Gott weiß, was er tut. Das ist ein großes Problem. Nicht verstehen und trotzdem glauben. Es gibt genügend Menschen, die sagen, ja, ich werde schon glauben, wenn ich es verstehe. Wenn du mir das erklärst, werde ich vielleicht glauben. Und das ist die Grenze, an der viele das ganz aufgeben. Ich habe viele Gespräche geführt mit Leuten, manchmal fast ganze Nächte, ihnen versucht zu erklären, zu diskutieren, Argumente. Und dann irgendwann habe ich gefragt, sag mal, hätte ich dich jetzt intellektuell überzeugt, hättest du geglaubt? Nö, aber ich wollte es wissen. Dann hau ab, habe ich zu ihm gesagt. Ich werde keine Zeit verplempern mehr mit dir. Der war nicht bereit. Solche Menschen gibt es auch. Aber wisst ihr was? Gott erklärt uns manche Dinge einfach nicht. Das ist der Punkt. Gott erklärt uns vieles nicht. Und in der Bibel gibt es genügend Beispiele. Er verlangt von uns Glauben. Und wie wird der Glaube in der Bibel im Hebräerbrief geschrieben? Glaube bedeutet, dass wir an etwas glauben, was wir nicht sehen. Wir glauben an etwas, was wir nicht verstehen und nicht erklären können. Uns selbst, aber auch den anderen. Das ist der Glaube. Sonst brauchten wir keinen Glauben, wenn man alles erklären könnte. Auch diese Geschichte kann man nicht erklären. Man kann sie im Glauben annehmen. Auch im Alten Testament hatten wir so viele Geschichten, wo dem Volk Israel oder den einzelnen Personen Glaube abverlangt wurde. Als sie um Jericho rumlaufen sollten, hörte man heute gesagt, die haben nicht alle Tassen im Schrank. Oder Petrus sollte bis Wasser laufen. Vernünftig war es nicht. Sie haben es aber gemacht. Und sie haben eine Glaubenserfahrung damit gewonnen. Da tun Menschen etwas, obwohl es ihnen unsinnig, unlogisch oder unmöglich erscheint, obwohl es total verrückt ist. Ein kleines Geheimnis, erzähl es nicht weiter. Alle, die an Gott glauben, die sind alle beknallt. Die sind alle verrückt. Weil sie an etwas glauben, was nicht logisch vielleicht erscheint, was sie nicht immer erklären können. Bei Abraham, bei Petrus, bei anderen war das so, dass sie es trotzdem taten, obwohl sie es nicht verstanden. Aber nachdem sie es getan haben, steigerte sich ihr Vertrauen, weil sie nach ihrem Glauben gehandelt haben. Erst danach steigerte sich ihr Glaube. Und das ist ganz wichtig, es zu verstehen. Wir können nur Glaubenserfahrungen machen, wenn wir das, was Gott uns abverlangt, durch sein Wort auch leben, auch tun. Und hinterher haben wir diese Glaubenserfahrung. Dann wird uns das nicht überfordern. Gott sagt uns das ganz klar auch in seinem Wort. Im 1. Korinther 10, Vers 13 lesen wir, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, also unsere auch, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Könnte man auch darüber diskutieren. Das ist aber Gottes Wort. Das kann man verstehen, wenn man solche Erfahrungen schon mal gemacht hat. Da kann man es einem erklären. Ja, ich gebe dir ein paar Beispiele aus meinem Leben. Es waren Prüfungen, wie wir das von Ingo gehört haben. Ich dachte, das schaffst du nie. Aber mit Gottes Hilfe habe ich es geschafft. Ja, Gott stellt unseren Glauben auf Probe, aber er wird uns mit solchen Glaubenserfahrungen nicht überfordern. Und das ist das Tröstliche für uns. Und das sollen wir uns so richtig wie einen Knoten im Finger machen. Okay, versuch's mal, damit wir es nie vergessen. Das sollte sich so wie einbrennen in unsere Seelen und unsere Gehirne. Wie können wir also lernen, Gott radikal zu vertrauen? Gerade wenn wir so ratlos sind und nicht wissen, wie es weitergehen sollte. Abraham tat es immer wieder. Die Glaubensgrüße, die Abraham hatte, war in vielen stürmischen Zeiten, wie ich schon sagte, herangereift. Und nur diese Glaubensreife machte es Abraham möglich, dass er der Rebellion der Vernunft in seinem Kopf und Herzen nicht nachgab. Es hat alles in ihm rebelliert, mit Sicherheit, als er hörte, er sollte seinen Sohn schlachten und Gott opfern. Da wäre er kein Mensch, wenn er nicht was dagegen hätte. Da machte er sich auf den Weg zum Berg Moria. Und zwischen Beersheba, von wo sie losmarschierten, bis zu dem Gebiet Moria und dem Berg, waren ungefähr 80 bis 100 Kilometer. Damals brauchte man so 3 Tage ungefähr. Und diese 3 Tage wanderten sie. Und sie gingen beide beieinander, hieß es hier. Haben wir an manchen Stellen gehört. Ob sie geredet haben, wissen wir nicht. Ganz wenig wird hier berichtet davon. Und in diesen 3 Tagen der Wanderung hat Abraham mit Sicherheit 1000-mal von seinem Sohn Isaak Abschied genommen. Da sind ihm so viele Gedanken durch den Kopf geschossen. Er hat vielleicht 1000-mal seine Zweifel an Gott zurückgewiesen. Denn die Versuchung war da. Er konnte immer noch umkehren und hat vielleicht Stück für Stück seinen Sohn doch losgelassen. Und diese 3 Tage des Glaubenskampfes machten ihn endgültig zum Vater des Glaubens, wie die Bibel ihn nennt. Diese 3 Tage des letzten Kampfes, kann man so sagen, weil er sich sagte, obwohl ich es nicht verstehe, tue ich es trotzdem. Gott weiß schließlich, was er will. Wenn wir alles also mit unserem Verstand nachkontrollieren könnten, bräuchten wir keinen Glauben. Da bräuchten wir auch hier nicht zu sitzen. Hätten wir in einem Hundezüchterverein sein können und uns jetzt über verschiedene Hunderassen oder Hundefutter unterhalten können. Ja, aber wir sind hier als gläubige Menschen. Deshalb brauchen wir Gottes Wort. Das wäre viel einfacher, wenn wir es nicht bräuchten, wenn unser Verstand ausreichte. Aber das wäre kein Glaube. Deshalb eine Testfrage. Eine Testfrage, wenn Gott heute von dir etwas verlangen würde, was du überhaupt nicht verstehst, was du sogar ablehnst, wärst du dann bereit, ihm zu folgen? Die Frage stelle ich mir selbst auch. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte genauer wissen müssen, was Gott von mir verlangt. So gleich zu antworten, hätten wir Vorbehalte vielleicht gehabt. Ja? So sind wir als Menschen gestrickt. Auch wenn wir tatsächlich Ja gesagt hätten. Aber wir haben manchmal Vorbehalte. Und manchmal verkleidet sich unser Unglaube in Vernunft. Wir haben keinen Glauben, aber wir versuchen das mit Vernunft zu erklären. Wir entdecken in unserem Herzen diese Rebellion, weil wir das, was Gott von uns verlangt, nicht Punkt für Punkt verstehen können. Es ist, oder erscheint uns nicht logisch genug. Aber das ist ein Irrtum. Wir haben keinen Anspruch darauf, dass Gott uns alles erklärt. Nein, wir haben Gottes Wort. Und Gottes Wort, sagen welche Bibelausleger, erklärt sich selbst. Dafür braucht man aber Bibelkenntnisse. Braucht man sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Und dann kann ich nur sagen, unser Glaube und Verstehen dessen, was Gott von uns will, entwickelt sich proportional zu unseren Bibelkenntnissen. Je mehr wir mit der Bibel leben, umso leichter, behaupte ich es, wird uns manches fallen, wenn wir Gott nachfolgen sollen oder seinen Willen tun müssen. Wir brauchen einen Weg der Reifung im Glauben. Und dazu gehört auch die Beschäftigung mit der Bibel, Glaubensleben, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Denn wir können Gott nur dann radikal vertrauen, wenn wir das so Schritt für Schritt tun. Die Nachfolge bedeutet, ich bin nicht einfach so einfach gesprungen zur Nachfolge und dann sitze ich bis heute. Nachfolgen. Sie gingen beide beieinander, Jesus und ich. Wir gehen beieinander. Ich mit Jesus, er mit mir, wir miteinander. Das ist Nachfolge. Das brauchen wir. Und der Weg dahin, um einen reifen Glauben zu haben, ist lange, manchmal mühsam. Auf diesem Weg sollten wir Gott glauben, manchmal gegen alle Vernunft und die Erfahrungen machen. Ich wünsche uns, dass wir nicht auf der Ebene eines aufgeklärten, vernünftigen Christentums bleiben, wie manche Theologen und Kirchen, ich würde fast sagen, christliche Religionen behaupten, denn das bedeutet im Detail, im Unglauben leben. Ihr kennt die Geschichte der Hochzeit von Kana. Da wurde Jesus eingeladen, seine Mutter war da, seine Jünger, und auf einmal, die haben so richtig, richtig dem Wein zugesprochen, und auf einmal war der Wein alle. Habt ihr so einen Abend schon erlebt, eine Hochzeit? Ja, auf jeden Fall, Jesus hat dort gesagt, bringt Wasser. Und die haben alle geguckt, was will er denn? Die sollen alle Krüge füllen. Und seine Mutter sagte, was er euch sagt, das tut. Es war eigentlich ein unvernünftiger Tipp oder sogar Befehl. Aber es geschah ein Wunder. In der Bibel steht geschrieben dann hinterher, nach diesem Wunder ging es mit Jesus und mit seinen Jüngern so richtig los, weil sie das gesehen haben. Ein Glaubenswunder bewirkte, dass sie auf einmal eine Dynamik bekommen haben. Und für uns Christen gilt es, wenn Jesus etwas sagt, dann will ich es auch tun. Und zwar so, wie er das möchte. Selbst wenn ich das nicht verstehe. Und dann wird die Wirkung aber groß sein. Die Wirkung. Wir können uns schon auf die Wirkung hoffen, unseres Glaubensschrittes, den wir morgen tun werden. Wir können es noch nicht. Aber das wird großartig sein. Das wird uns weiterbringen. Am Ende dieser Geschichte wissen wir, ließ Gott es nicht zu, dass Abraham seinen Sohn opferte. Er wusste nämlich schon, dass der Abraham dazu bereit wäre. Dieser Gott der Bibel ist unser Gott. Und er ist der Vater von Jesus Christus. Und diese Geschichte wurde uns unter anderem deshalb überliefert, um uns zu zeigen, dass Gott das getan hat, was Abraham nicht tun musste. Er hat seinen einzigen Sohn für uns hingegeben. Und dieser Sohn, Jesus Christus, er hat damit auch Probleme gehabt. Wir haben die in der Lesung gehört. Er hat in dem Garten Gethsemane mit Angst zu kämpfen gehabt. Er betete, es soll geschehen, nicht wie ich, sondern wie du es willst. Aber zuerst sagte er seinem Vater, wenn es möglich wäre, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber es sollte doch dein Wille geschehen. Wir dürfen auch so beten, Gott. Ich will das eigentlich nicht. Ich habe keinen Bock drauf. Ich habe Angst davor. Aber es soll dein Wille geschehen. Isaak war eine Vorschattung, eine Ankündigung von Jesus Christus, durch den die Rettung der Welt geschah. Und in beiden biblischen Berichten verlangt Gott ein Opfer, immer den einzigen Sohn. Allerdings, für Isaak gab es ein Ersatzopfer, für Jesus nicht. Er wurde tatsächlich geopfert für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha. Von daher war das Bild von Marc Chagall eine Auslegung der Geschichte vom Abrahams Opfer. Der himmlische Vater gab seinen geliebten Sohn für uns und damit hat er das Maximum der Liebe, seine Liebe dokumentiert. Diese Liebe gilt für uns alle. Wir können Gott deshalb dankbar sein für Abraham als den Vater des Glaubens und für seine Geschichten. Und auch dafür, dass Gott ihn auf so krummen Wegen geführt hat. Denn so können wir uns besser wiederfinden in Abrahams Geschichte. Und für uns kann diese Geschichte dann zu einer Erbauung werden. Und wenn wir das begreifen, wie selbstlos sich Jesus für uns hingegeben hat, wenn wir dann glauben, dass das auch für uns gilt, gerettet durch den Glauben, dank seines Todes am Kreuz, dann werden wir in der Lage sein, ihm auch radikal zu vertrauen, so radikal, wie Abraham es getan hat und wie Jesus seinem himmlischen Vater gehorchte. Zusammenfassend, glaubensschwache Zeiten können für uns zu einer Art Wachstumsknoten werden. Gott will nicht und er befordert uns auch nicht mit Glaubensprüfungen. Und solch ein radikales Gottvertrauen können wir von Abraham lernen. Ich möchte beten und dann sind wir als Volk Gottes aufgefordert, zu singen. Wir stehen dazu auf. Himmlischer Vater, wir danken dir herzlich für Abraham. Und für seine Lebensgeschichte. Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Und wir danken dir, dass wir ab diesem Tag an, an dem wir angefangen haben, an dich und an das Opfer von Jesus Christus am Kreuz für uns Menschen zu glauben, nicht mehr alleine sind. Du bist immer auf unserer Seite. Da geht jeder und jede von uns jeden Tag mit dir beieinander. Du hältst uns bei unserer Hand und du sagst, hab keine Angst, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Herr, bitte stärke unseren Glauben und macht uns zu denen, die den Glauben anderer stärken, indem wir dein Evangelium leben, verkündigen und damit auch ein Zeugnis geben. Amen.